Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Deadlines werden in der Politik als Druckmittel gesetzt, aber in den Künsten auch. Die Zeitgrenze für den Brexit auszudehnen wird zum Dauerthema. Anlass für uns, mit dem Schriftsteller Tilman Ramstedt über Aufschubstrategien zu reden. Ich bin Sigurd Brinkmann, einen schönen guten Abend. Außerdem interessiert uns, wie das digitale Archiv eingesetzt wird, das helfen soll, die kriegszerstörte Kulturlandschaft in Syrien wieder aufzubauen. Wir sprechen über die Filme Asche ist reines Weiß und ein Königlicher Tausch, berichten über die Baugeschichte von Großsiedlungen der neuen Heimat, in Zeiten von akutem Wohnungsmangel wieder interessant. Und wir hören von Sevan Lacinyan, was er als neuer künstlerischer Leiter der Hamburger Kammerspiele vorhat. Theresa May will nicht, dass der Brexit verschoben wird. Den Abgeordneten machte sie heute im Unterhaus erneut Hoffnung, dass Brüssel ihr Zugeständnisse machen würde und es beim Austritt am 29. März bleiben könne. Am Nachmittag begann im Parlament eine Debatte über Alternativen, die verhindern sollen, dass Großbritannien die EU ohne Vertrag verlässt. Am Abend wurde abgestimmt. Also, der Änderungsantrag der Labour-Abgeordneten Yvette Cooper, die Regierung per Gesetz zwingen will, den Ausstieg zu verschieben, falls bis zum 12. März kein Abkommen über den Brexit ratifiziert wird, ist mit großer Mehrheit angenommen worden. Dass unter Druck durchaus gute Entscheidungen getroffen werden, weil die Not einem Prioritäten klar macht, das wird einem gerne eingeredet. Aber es gibt natürlich auch Momente, wo eine Deadline nicht eingehalten werden kann und man sich in der Politik zum Beispiel verspekuliert. Über Zeitzwänge und Begleiterscheinungen möchte ich mit dem Schriftsteller und Musiker Tilman Ramstedt sprechen. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Herr Ramstedt, erleben wir, dass gerade in Großbritannien das gepokert und gepokert wird, um eine Deadline zu verschieben?
Ja, es liegt natürlich, also ich glaube, es ist jeder Deadline ziemlich inhärent, dass sie eigentlich mindestens einmal gerissen werden muss. Sonst war sie einfach schlecht gesetzt. Also eine Deadline, die man einhält, die hat nicht genug Druck aufgebaut. Das ist, glaube ich, so eine der Regeln.
Sie selbst haben Ihre Manuskripte ja immer auf den letzten Drücker abgegeben, sich 2016 dann quasi ein heilendes Projekt ausgedacht, Ihren Roman Morgen mehr. Wie haben Sie sich überlistet und kuriert von der Geißel Zeitdruck?
Ob ich mich davon kuriert habe, das ist noch eine Hoffnung. Nein, aber bei Deadline gibt es ja viele Strategien. Also die Deadline alleine ist ja schon eine Strategie, sich Druck aufzubauen, aber das ist meistens eine sehr naive Vorstellung, weil gerade bei größeren Dingen wie einem Roman oder einem EU-Austritt ist natürlich die Gefahr, dass man denkt, ach, 2 Jahre Zeit, das schaffen wir locker und dann macht man erstmal, verfranst man sich in Kleinigkeiten oder macht was anderes und dann ist es halt ein paar Wochen vorher und merkt, hui, das schaffen wir jetzt ja gar nicht mehr. Das heißt, also die Deadline alleine ist noch keine Lösung. Man muss die Deadline natürlich nochmal runterbrechen in viele, viele kleine Deadlines. Und das war mein Ansatz bei meinem letzten Roman, dass ich versucht habe, jeden Tag oder es mir vorgenommen habe, es angekündigt, mich dazu verpflichtet habe, jeden Tag ein Kapitel des neuen Romans zu schreiben, indem ich das öffentlich tue und Menschen, die ein Abonnement abgeschlossen haben, mir dabei zusehen konnten oder es sozusagen jeden Tag nachlesen konnten, was an dem Tag eigentlich entstanden ist.
Könnte man Ihre Vorgehensweise, das wäre eine Gedankenspielerei, auch auf den Brexit bzw. die Debatten darüber übertragen? Also jeden Tag eine Sache zu verhandeln und das Parlament am nächsten Morgen per Mail zu informieren und sie dann abstimmen zu lassen?
Ich gebe zu, dass ein Brexit noch ein Fünkchen komplexer ist als so ein Roman, gerade weil es sehr viel mehr Parteien gibt, die dort mitreden. Es sind nicht nur politische Parteien, sondern dass ja einerseits die EU ihr Ja geben muss, andererseits das britische Parlament. Und das heißt, man muss sozusagen, als einzige Übertragbarkeit wäre dann sowas wie, dass der Lektor muss es gut finden und die inneren Zweifler müssen es auch gut finden. Das ist vielleicht das Übertragungsmodell, wenn man das jetzt mal versucht, in einem künstlerischen Prozess anzusehen. Ob das allerdings die Lösung ist, dass man da jeden Tag ein Problem es auf ein Problem runterbricht, das ist eine schöne Vorstellung. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das die Lösung gewesen wäre, weil es dann ja, vielleicht ist Brexit dann vielleicht auch so wie ein Roman, dass das Ganze größer ist als die Summe seiner Teile. Aber es wäre jetzt im Nachhinein, wäre es auf jeden Fall ein Versuch wert gewesen, aber zu spät für Theresa May, es so zu machen.
Für das Aufschieben der Arbeit vor einer Deadline gibt es das Wort Prokrastinieren. Man kann das ja gutwillig als eine Kunst betrachten, vor allem wenn man es dann doch schafft. Warum redet man dann eher von Stümperei im Fall von Brexit als von Geschicklichkeit?
Ich finde es natürlich eine große Schönrederei, Prokrastination als eine Kunst anzusehen. Es ist ja eher eine Geißel. Und vielleicht wäre es ja richtig, Prokrastination immer als Stümperei anzusehen. Es gibt ja verschiedene Arten der Prokrastination. Das häufigste ist ja, sich sagen, vor dem Wichtigen, vor der Arbeit zu drücken, meistens aus Angst, dass es nicht gelingt. Vielleicht aber auch durch falsch gesetzte Deadlines, entweder wenn sie zu eng gesetzt waren, dass man so denkt, man schafft es ja eh nicht mehr, oder dass sie doch zu locker gesetzt werden und man denkt, okay, ich habe eigentlich noch so viel Zeit, dann kann ich jetzt auch noch ein bisschen im Internet surfen. Aber die gefährlichere Art der Prokrastination ist ja nicht das Nichtstun, sondern sich in falschen Baustellen verstricken. Dass man sich, beim Romanschreiben ewig Gedanken über ein Komma macht, anstatt zu überlegen, wie die beiden Liebenden zueinander finden sollen, eigentlich am Ende als Beispiel. Und das ist vielleicht das, was beim Brexit auch, weil halt so viele Leute mitreden und jedem was anderes wichtig ist und man, so ist jedenfalls die Vermutung, sehr, sehr viele Dinge vorher nicht bedacht hat und immer neue Probleme aufkamen. So, das ist, glaube ich, Prokrastination ist, da weiß nicht, ob das richtige Wort ist. Es ist einfach, wenn es ein Roman wäre, dann wäre auf jeden Fall der Zeitpunkt längst gekommen, wo man sagen sollte, war vielleicht die Grundidee einfach total behämmert. Und wir lassen diese Deadline und wir lassen das ganze Projekt. Aber das ist jetzt in diesem Falle sehr, sehr schwer möglich.
Wie haben Sie denn die Phasen des Aufschiebens erlebt? Eher als Belastung oder doch auch eine nötige kreative Phase?
Was meinen Sie jetzt vom Aufschieben?
Also das Aufschieben von Deadlines, also die es nicht einhalten können von Abgabeterminen.
Es ist natürlich immer ein Scheitern, klar, das ist kein gutes Gefühl, aber wenn man denkt, es ist ja noch Zeit, man hat sich noch Zeit erkämpft, denn eine gut gesetzte Deadline, auch von denjenigen, der sie einem setzt, also ein Verleger oder die EU, müsste eigentlich im Hinterkopf haben, dass es keine Katastrophe ist, wenn sie nicht eingehalten wird. Ich glaube, dass man eigentlich noch so ein bisschen Puffer einbaut. Die Gefahr ist nur, wenn wiederum der auf der anderen Seite, der Romanschreiber oder Theresa May, denkt, wir haben ja noch Puffer, wenn man den sozusagen schon mitdenkt. Und die Deadline, man muss eine Deadline natürlich ernst nehmen und tatsächlich es geht um Leben und Tod. Das heißt ja nicht umsonst Deadline, sonst bringt sie einfach überhaupt nichts. Aber umso erleichternder ist es dann, wenn man dann tatsächlich doch noch sich ein paar Wochen Zeit irgendwie herausschindet, das ist tatsächlich wie dem Tod noch einmal von der Schippe gesprungen zu sein.
Deadlines und Aufschubstrategien in der Literatur und in der Politik, das war unser Thema. Vielen Dank für das Gespräch, Tilman Ramstedt.
Sehr gerne.
8 Jahre lang schon dauert der Krieg in Syrien. 12 Millionen Menschen sind aus dem Land geflohen. Wie viele starben, weiß man nicht mit Sicherheit. Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte schätzt die Zahl der Toten auf 350.000. Leben wurde zerstört und einzigartige Städten wie die Oasenstadt Palmyra, die Altstädte von Damaskus und Aleppo und frühchristliche Siedlungen ebenso. Im Hinblick auf den Wiederaufbau von Städten hat das Museum für islamische Kunst in Berlin gemeinsam mit dem Deutschen Archäologischen Institut ein digitales Archiv ins Leben gerufen. Das Ergebnis der Archivarbeit kann man jetzt im Pergamonmuseum sehen. Simone Reber über die Ausstellung Kulturlandschaft Syrien, bewahren und archivieren in Zeiten des Krieges.
Der holzgetäfelte Festsaal ist mit filigranen Blütenmustern auf rotem Grund dekoriert. In kleinen Medaillons sind Bären, Wölfe und Pfauen zu sehen, neben der Tür eine Mariendarstellung. Das Aleppo-Zimmer, um 1600 im christlichen Viertel der Stadt entstanden, wurde 1912 für Berlin angekauft und gehört zu den berühmtesten Exponaten im Museum für islamische Kunst. Es vermittelt einen Eindruck von der alten Pracht Aleppos. Seit dem Krieg aber zieht sich eine Schneise der Zerstörung durch die Stadt, sagt Stefan Weber, der Direktor des Museums für islamische Kunst.
Es ist allerdings immer noch nicht Berlin 45, sondern es ist eigentlich in vielen Teilen auch noch ganz okay. 20% des Baubestandes sind Totalverlust, 50% sind geschädigt bis schwerbeschädigt, sind also auch wieder restaurierbar und der Rest ist halt nicht betroffen.
Seit 2013 arbeitet das Museum gemeinsam mit dem Deutschen Archäologischen Institut an einem digitalen Archiv, um das kulturelle Erbe Syriens festzuhalten. 340.000 Fotos, Pläne, Skizzen sind inzwischen im Syrian Heritage Archive Project gespeichert. Sie stammen aus den Forschungen zu den 6 UNESCO-Welterbestätten in Syrien. Inzwischen konzentriert sich das Projekt auf die Altstadt von Aleppo, die wenige Jahre vor dem Krieg restauriert worden war.
Aleppo ist die älteste durchgehend bewohnte Stadt der Welt, das muss man sich mal vorstellen, 5000 Jahre, davon 3000 sicherlich nachgewiesen. Wir gehen davon aus, dass die Stadt noch älter ist. Nummer 2, Aleppo war das Tor zur Seidenstraße, eine riesen Handelsmetropole, die um 1600 mit 200.000 Einwohnern ungefähr so groß war wie London.
Die Ausstellung Kulturlandschaft Syrien, die mit der Dauerausstellung im Museum für islamische Kunst verbunden ist, gibt einen Eindruck von der neuen Aufgabe der Archäologen, dem digitalen Bewahren, dem virtuellen Rekonstruieren. Forscher aus der ganzen Welt haben ihre Aufzeichnungen beigesteuert. In einer Vitrine liegen ihre Diakästen und Notizbücher aus und wirken rührend analog. Die akkuraten Dokumentationen der Wissenschaftler bilden den Kern der Sammlung, die inzwischen zum größten Archiv außerhalb Syriens herangewachsen und in 3 Sprachen zugänglich ist, Englisch, Deutsch und Arabisch.
Einerseits ist so, dass die Archive von Aleppo zum Teil verschwunden sind. Und nach den direkten Kampfhandlungen noch ist das Archiv des Antikendienstes zerstört worden oder geklaut worden. Wir haben da ganz unklare Berichte. Auf jeden Fall können die wenigen Akteure, die es noch gibt vor Ort, es gab ja einen großen Braindraft, die können sehr oft überhaupt nicht ein Gebäude bewerten, weil es nicht dokumentiert ist.
3 Folgeprojekte sind aus der generellen Bestandsaufnahme entstanden. Sie sollen helfen, weitere Zerstörungen durch ungeplanten Wiederaufbau zu verhindern. Zum einen wurden die Baudenkmäler von Aleppo katalogisiert, zum anderen wurde ihre Zerstörung systematisch dokumentiert.
Um zu überlegen, wie kann man denn ein Gebäude auf unterschiedliche Weise, auch mit Akteuren vor Ort oder mit Luftfotos, mit Handyfotos, systematisch erfassen, um die Zerstörung nach denkmalpflegerischen Grundsätzen zu bewerten, um nachher ebenfalls am Tag X eine solche Bewertung vorliegen zu haben.
Zum 15-köpfigen Team gehören 9 Kolleginnen und Kollegen aus Syrien, die Neuigkeiten aus erster Hand erfahren. Inzwischen liegen detaillierte Informationen zu 70 Gebäuden vor. Und schließlich geht es um Emotionen. Für die Interactive Heritage Map sammelt die syrische Stadtplanerin Rasha Kanjarawi Erinnerungen, die Syrerinnen und Syrer mit einzelnen Gebäuden aus ihrer Heimat verbinden. Sie hat selbst in Damaskus ein Lieblingsgebäude.
It's a Khan, a traveler's lodge in the old city of Damascus.
Es ist eine Karawanserei in der Altstadt von Damaskus, mitten im Gewürzmarkt. Das Gebäude stand die meiste Zeit leer, deshalb konnte ich in den Hof gehen, die Stille genießen, den Duft der Gewürze riechen und von weitem die Geräusche des Marktes hören.
Das Syrian Heritage Archive Project arbeitet für die Zukunft. Für den Tag X, wie Stefan Weber das nennt, wenn es die politischen Verhältnisse in Syrien erlauben, das einzigartige kulturelle Erbe des Landes wieder aufzubauen. Angesichts der Grausamkeit des Krieges fragte sich Stefan Weber manchmal selbst, ob es sinnvoll sei, sich um Steine zu kümmern. Und er fragte das Freunde in Syrien.
Die Stimmen aus dem Land waren ganz eindeutig: Bitte lasst uns jetzt nicht alleine, macht weiter und helft uns, dieses Erbe zu bewahren. Und das machen wir.
Die Sonderausstellung über die Kulturlandschaft Syrien kann man bis zum 26. Mai im Berliner Pergamonmuseum sehen. Sie ist täglich geöffnet, Simone Reber berichtete. Offenbar sind Kostümfilme, die ein Sittenbild des Hochadels bzw. der königlichen Dynastien zeichnen, gerade mal wieder sehr en vogue. Olivia Colman gewann am Sonntag einen Oscar für ihre Rolle als Queen Anne in The Favourite. Morgen geht ein königlicher Tausch an den Start. Es wird interessant zu hören, wie Anke Lewicke über den Film aus Frankreich denkt. Aber wir schauen erst einmal auf ein echtes Regie-Schwergewicht. Der chinesische Regisseur Jia Sang-kö ist Stammgast auf internationalen Festivals. In unserem Programm hier im Deutschlandfunk Kultur erklärte er, warum er Filme macht.
Es ist die einzige Kunstform, die zu mir passt. Ich bin 1970 geboren, mitten hinein in die Öffnungsphase Chinas, der Beginn der großen Umbrüche, der Beschleunigung der technologischen Entwicklung. All das habe ich miterlebt. Ich komme zudem aus einer ganz kleinen Provinz. Um mich herum war Land und eine sehr dörfliche Bevölkerung. Ich sah, was diese gesellschaftlichen Veränderungen mit ganz gewöhnlichen Menschen angestellt hat. Davon wollte ich erzählen. Wenn Sie so wollen, sehe ich mich als Chronisten einer chinesischen Gegenwart, die sich immer rasanter ändert.
Soweit Jia Zhangke über sich, über seinen Blick und sein Anliegen als Regisseur. Asche ist reines Weiß, heißt sein neuer Film. Wie, Anke Lewicke, sieht er die Gegenwart? Wie nimmt er uns mit?
Ja, also ich glaube, die Wucht von seinem Kino kommt wirklich daher, weil er so nah und dicht bei seinen Figuren ist, die er auf Schritt und Tritt verfolgt. Und mit ihnen erleben wir eben ein Land, was in einem permanenten Wechsel ist. Und hier bekommen wir es mit einer Heldin zu tun, die eigentlich ihre Gegenwart immer suchen muss. Also der Film fängt 2002 an in Nordchina, in so einer Provinzstadt, wo gerade staatliche Bergbauindustrie zugemacht hat. Also die Menschen sind auf einmal auf sich allein gestellt und die Heldin Xiao und ihr Freund Bin sind so Kleingangster und sie leben ganz gut davon, weil ihr Boss ist ein Immobilienspekulant, also sie kommen gut über die Runden, dann kommen sie in einen Bandenkrieg rein und sie will Bin schützen, kommt dann vor 5 Jahren ins Gefängnis und wenn sie dann wieder rauskommt, muss sie sich erstmal wieder zurechtfinden. Also ihr Rucksack wird ihr Geld wird ihr geklaut, dann trägt sie die ganze Zeit den Rucksack nur noch vorne wie so eine Ritterrüstung und ihr Name Xiao heißt über übersetzt geschickt. Und sie ist dann auch sehr geschickt. Sie ist dann so eine Trickbetrügerin. Das hat einen hohen Unterhaltungswert, wie sie über die Runden kommt. Und dann geht sie auch irgendwann, sucht sie ihren Freund wieder, lernt dann, trifft auf ihre ehemaligen kriminellen Kollegen, die auf einmal alle im Golfclub sind, also gemachte Männer sind. Und wenn sie dann wieder in ihre Heimat kommt, ist da ein gigantischer Geisterbahnhof. Aber man fragt sich überhaupt, wo kommen die Züge her und wo gehen die Züge hin?
Der Regisseur, das haben wir eben gehört, sieht sich als Chronist. Und wenn so ein Wort fällt, dann denkt man schnell an dokumentarische Formen. Hat er dem Film denn einen dokumentarischen Touch gegeben?
Naja, also seine ersten Filme, die er so Anfang 2000 gemacht hat, hatten diesen dokumentarischen Touch. Da konnte man ja auch gerade mit den digitalen Kameras eben immer gut einfach in die Gegenwart gehen. Aber mittlerweile will er also einfach großes Kino machen. Das gelingt ihm auch. Und seine Gangsterbraut kommt auch aus einer Gangstertradition, die man schon in der chinesischen Literatur seit 300 Jahren kennt. Da geht es auch um einen Ehren- und Moralkodex. Das Ganze wurde dann auch schon häufig vom Hongkong-Kino verfilmt, also haben wir so ein bisschen Genre-Kino. Dann ist es eine Liebes- und große Emanzipationsgeschichte, dieser Film. Und auch wenn er so seiner Heldin sehr nahe kommt, geht er mit der Kamera eigentlich immer einen Schritt zurück. Und das ist ganz wichtig, weil wir sie dabei beobachten können, wie sie eigentlich durch diese Gegenwart läuft. Also sie ist wie so eine Kriegerin. Und dabei fängt er auch immer wieder unglaubliche Bilder ein. Sie kommt dann am Drei-Schluchten-Staudamm an und diese modernen Gondeln sind kaputt. Die Menschen müssen also über 300 Meter über die Treppe gehen. Und natürlich fragt man sich da direkt, ja meine Güte, was soll der Luxus, der Fortschritt? Nach wie vor müssen diese Menschen einfach diese Stufen hochgehen. Und da denkt man eben ganz viel über China nach, über die Entwicklung, für wen das alles ist. Und solche Bildtableaus hat der Film immer wieder.
Also, den Film will ich sehen. Von der chinesischen Gegenwart switchen wir uns jetzt mit dem Film Ein königlicher Tausch 300 Jahre zurück nach Frankreich an den Hof von Ludwig XV. Der König ist noch ein Kind, erst 11 Jahre alt, eine Marionette, die verheiratet werden soll.
Wir meinen, dass eine Vermählung mit eurer Cousine, der Tochter von König Philipp V. von Spanien, ein kleines Mädchen, das jeder entzückend findet, der Beziehung unserer beiden Länder eine friedliche Wendung verleiht. Deshalb, Eure Majestät, sind wir voller Demut und Hoffnung gekommen, um euer Einverständnis für diese Vermählung zu erbitten.
Ja.
Und stiftet die Vermählung den Frieden, den man erhofft?
Ja, eigentlich schon. Aber es ist nicht die einzige Vermählung, die da stattfindet, weil der Herzog von Orléans, der das eingefädelt hat, hat dafür auch seine 12-jährige Tochter nach Spanien zum Thronfolger verheiratet. Und der Film zeigt eigentlich ganz gut anhand dieser zwei Paare, dieser sehr jungen Ehen, wie so das höfische Leben funktioniert. Und das ist natürlich alles ein Irrsinn, wenn man die Vierjährige aus Spanien dann da sieht mit dem Elfjährigen. Die beiden können eigentlich gar nicht miteinander reden. Er hat noch Angst, nachts alleine ins Bett zu gehen, kann aber mit der Kleinen nichts anfangen. Und wie sehr ernsthaft aber sie die Rolle nimmt. Also man weiß gar nicht, ist das jetzt für sie nur ein Spiel? Ist das ernsthaft? In Spanien wiederum kriegen wir einfach so pubertierende Kinder mit, die auch gar nicht wissen, mit dieser Macht umzugehen. Und es ist schon ganz interessant, dass der Film sich nur auf diese Gefühlswelten dieser vier Menschen mehr oder weniger konzentriert und dadurch uns doch mit in dieses 17. Jahrhundert und das höfische Leben nimmt.
Kostümfilme sind ja meist was fürs Auge. Haben denn die Ausstatter und die Schneider hier was Tolles gezaubert?
Ja, das macht schon eine ganze Menge her. Also es ist sehr erlesen, hat viel was von den Gemälden aus dieser Zeit. Und auch dieses statische, die Kamera steht immer sehr ruhig, macht Sinn, weil das ja auch Biografien sind, die so vorgegeben sind. Und natürlich kriegt man es hier mit vier Kindern quasi zu tun, die noch gar nicht wissen, was Macht überhaupt ist, aber sie sind schon Funktionsträger und Trägerinnen dieser Macht. Und dennoch hätte ich mir gewünscht, wenn schon das höfische System nichts anderes für sie vorsieht, dass der Film ihnen ein bisschen mehr Eigenleben gönnt. Und genau dieses Eigenleben, weil sie am Anfang ja die Favoritin angesprochen hat, das hat ja den Film von Yorgos Lanthimos ausgezeichnet. Und das fehlt dem Film. Und deshalb bleibt man vielleicht als Zuschauerin auch immer so ein bisschen außen vor.
Die Filme Ein königlicher Tausch von Marc Dugain und Asche ist reines Weiß von Jia Sang-kyo kommen morgen in die Kinos. Anke Lewicke hat sie vorgestellt. Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Regisseur und mehrfache Oscar-Preisträger Alejandro González Iñárritu ist zum Jurypräsidenten der Filmfestspiele von Cannes ernannt worden. Iñárritu ist der erste Künstler aus Mexiko, dem diese Ehre zuteil wird. Cannes ist ein Festival, das seit Beginn meiner Karriere für mich wichtig gewesen ist, sagte der Regisseur. Aus Paris Sabine Wachs.
Zu den Filmfestspielen von Cannes hat Iñárritu einen besonderen Bezug. 2006 war er mit seinem Film Babel an der Côte d'Azur vertreten und erhielt den Preis für die beste Regie. Die Ernennung zum Juryvorsitzenden ehrt ihn sehr. Die Jury gehöre zu den ersten, die neuen Filme der Kollegen sehen darf. Das sei eine große Freude, aber auch eine große Verantwortung, die er mit Leidenschaft wahrnehmen wolle.
Die 72. Filmfestspiele von Cannes finden vom 14. bis zum 25. Mai statt. Der Schriftsteller Ferdinand von Schirach hat seine Familiengeschichte aufarbeiten lassen. Er habe das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste beauftragt, herauszufinden, in welchem Umfang seine Familie im Dritten Reich am Raub von Bildern aus jüdischem Besitz beteiligt war, sagte von Schirach dem Magazin Der Zeit. Mittlerweile liege ein Abschlussbericht vor, der bald der Öffentlichkeit vorgestellt werden soll. Ferdinand von Schirachs Großvater Baldur von Schirach war unter Adolf Hitler Reichsjugendführer und von 1940 bis 1945 Gauleiter in Wien und damit für die Deportation der österreichischen Juden verantwortlich. Er wurde in den Nürnberger Prozessen zu 20 Jahren Haft verurteilt. Die Synchronsprecherin und Moderatorin Franziska Pigula ist gestorben. Pigula war Sprecherin zahlreicher TV-Sendungen und lieh ihre unverwechselbare dunkle Stimme unter anderem den Schauspielerinnen Sharon Stone, Demi Moore und Gillian Anderson in der Mystery-Serie Akte X. Hier liest sie aus den tolldreisten Geschichten von Honoré de Balzac.
Zum Gefolge des Erzbischofs von Bordeaux gehörte in der Zeit, da selbiger zum Konzil nach Konstanz kam, ein hübsches Pfäfflein aus der Touraine, das in Wort und Wesen gar gefällig war. Der Erzbischof von Tours hatte ihn seinem Amtsbruder bei dessen Durchreise freundschaftlichst zum Präsent gemacht, wie das unter diesen Herren voll glaubensfrohen Dranges üblich ist.
Wegen einer Erkrankung hatte Franziska Pigula sich seit September aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Sie starb am letzten Samstag im Alter von 54 Jahren. Eine allein zum Zweck der späteren Zerstörung errichtete Skulptur des spanischen Königs Felipe VI. Sorgt auf der Kunstmesse Arco in Madrid für Diskussionen. Der potenzielle Käufer muss den Künstlern Santiago Sierra und Eugenio Merino vertraglich zusichern, dass er das Abbild des Königs verbrennt. Die Zerstörung sei im Kaufpreis von 200.000 Euro inbegriffen. Die Besonderheit dieser Skulptur ist, dass sie nicht konzipiert wurde, um die Zeit zu überdauern, sondern für das Vergnügen, zerstört zu werden, sagte Sierras Mitarbeiter Luis Navarro. Konservative Medien sprachen von einer Provokation. Umso mehr, da Felipe der VI. Die Kunstmesse morgen persönlich eröffnen soll. Majestätsbeleidigung ist in Spanien zudem eine Straftat.
Das waren die Kulturnachrichten von Rade Janjuszewicz. Sevan Lachinian hat bis 2014 die neue Bühne Senftenberg im Süden Brandenburgs geleitet und danach das Rostocker Volkstheater, wenn auch nur zwei Spielzeiten. Weil er heftig für den Erhalt von vier Sparten kämpfte und die Theaterpolitik Mecklenburg-Vorpommern zuspitzend mit den Zerstörungen der Terrormiliz IS verglich, wurde Sevan Lachinian fristlos entlassen. Die Kündigung wurde wegen Protesten zurückgenommen, dann aber noch einmal ausgesprochen. Dieser Vorgang kam vor den Bundesgerichtshof und der erklärte die Entlassung für unwirksam. Schönen guten Abend, Herr Lachinian.
Guten Abend, Frau Brinkmann.
Heute wurde bekannt gemacht, dass Sie am 1. August eine neue Arbeit als künstlerischer Leiter an den Hamburger Kammerspielen beginnen werden. Dazu erstmal herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Das Theater Rostock muss eine Abfindung zahlen und Sie gehen an ein Haus, das eine sehr wechselvolle und lange Geschichte hat. Kommt mit dieser Berufung ins Führungsteam der Kammerspiele in gewisser Weise wieder etwas ins Lot für Sie?
Ja, es gibt doch noch Gerechtigkeit und auch wenn ich jetzt 2,5 Jahre Pause hatte, sehe ich das einfach als die längsten Theaterferien meines Lebens und das hatte auch nicht nur Nachteile.
Sie haben sie genutzt und was gemacht in der Zeit?
Einfach mal wirklich durchgeatmet, manchmal auch gar nichts gemacht, mich ein bisschen um meine Gesundheit gekümmert, die ganz schön gelitten hatte unter dem Raubbau der 28-Stunden-Tage der letzten 2 Jahrzehnte. Und ich habe auch einen Roman begonnen, den ich dachte, erst in der Rente schreiben zu können, aber von dem es doch jetzt schon mindestens im Manuskriptsinne 500 Seiten gibt, von denen es keine Zeile gäbe, wenn ich immer noch in Rostock gekämpft hätte.
Das ist doch was und das ist ein Ausgleich. Mhm. Sie werden in Hamburg ja kein Intendant sein, sondern künstlerischer Leiter, Teil eines Führungstrios. Ist das nach der Rostocker Erfahrung, wenn man das neutral so nennen will, auch eine gewisse Entlastung?
Ja, es ist ja trotzdem eine Leitungsposition, die das, was mir immer am wichtigsten war, das Künstlerische, entscheiden darf und maßgeblich prägen kann. Das andere, die ganzen kulturpolitischen und Geschäftsführeraspekte, habe ich ja mehr oder weniger immer nur als Mittel zum Zweck versucht mitzuwuppen unter meistens ja doch krisenhaften Bedingungen. Ist es mir dann doch meistens gelungen, entweder das Beste draus zu machen oder das Schlimmste zu verhindern. Insofern fehlt mir das in meinem ja auch nur einzigen Leben nicht mehr unbedingt und ich bin froh, mich nur auf die Kunst konzentrieren zu dürfen.
Das Volkstheater Rostock war ein Vierspartenhaus, zumindest in dieser Hinsicht haben Sie an den Kammerspielen etwas weniger Möglichkeiten. Was möchten und was können Sie dort machen?
Wir leisten uns gerade den Luxus, da nicht allzu vorschnelle Antworten haben zu müssen, denn die Gesamtkonstellation der Hamburger Kammerspiele ist ja eine absolut positive. Da ist es nicht wie in Senftenberg oder wie in Rostock nötig, sehr schnell einen Paradigmenwechsel herbeizuführen und sozusagen auf einen Erfolgskurs zu kommen. Die Hamburger Kammerspiele sind erfolgreich und insofern genieße ich es, dass wir einfach ganz viele Gespräche führen. Die Chefdramaturgin Anja Del Caro und der Intendant Axel Schneider, was denn noch möglich wäre, wie man sozusagen noch besser werden könnte, was ein modernes Kammerspiel ist. Und insofern kann ich da jetzt nicht wie gewohnt ganz schnell aus der Pistole schießen, was ich alles für Initiativen, Projekte und neue Spielplanlinien einziehe. Ich bin selber gespannt, wo wir hinkommen und das genieße ich auch mal.
Welche Theaterautoren, aber welche Stücke liegen Ihnen am Herzen und welche werden Sie möglicherweise dann doch in den ersten Spielplan unter Ihrer Leitung aufnehmen?
Also, da bleibt es natürlich dabei, dass mir zeitgenössische Autoren immer lieb waren und lieb bleiben. Aber gerade an den Kammerspielen ist gerade in den letzten Jahren weniger das Augenmerk auf die Kammerspielklassiker gelegt worden. Also sagen wir sowas wie Stella oder eben auch nicht auf die modernen Klassiker des Kammerspiels. Also sagen wir sowas wie Wer hat Angst vor Virginia Woolf, ohne dass ich diese Titel jetzt schon als nächste Spielplanposition meine, aber will einfach damit Richtungen markieren. Das könnte die Ur- und Erstaufführung und die zeitgenössischen Stücke, die in den letzten 2-3 Jahren dort vor allen Dingen gemacht worden sind, wieder ergänzen und in gewisser Weise auch zurückführen auf den eigentlichen theatergeschichtlichen Kammerspielaspekt. Und vielleicht gibt es sogar auch mal eine Operette oder etwas für Nachtschwärmer, also auch nach 22 Uhr noch eine neue Profilierungslinie an den Hamburger Kammerspielen. Aber super, das ist ja, da wir hier mit 33 Theatern uns sozusagen Hamburg teilen, auch nicht so nötig, wie zum Beispiel in Senftenberg oder in Rostock, alles zu bedienen. Und trotzdem habe ich Lust, das bisherige Profil ein klein wenig zu vervielfältigen und zu erweitern.
Sie sind ja auch Schauspieler. Planen Sie auch, Rollen zu übernehmen in den
Hamburger? Ja, ich stecke bereits seit 3 Wochen in den Proben bei Jean-Claude Berutti in der Nervensäge. Finde das ganz gut. Ich war ja immer ein inszenierender und schauspielender Theaterleiter. Und dass ich mich hier quasi wieder von unten her in das Haus, aber auch ins Publikum und in die Stadt hineinarbeite und habe Spaß, auch wieder zu spielen. Das Wort Spaß ist ohnehin mir sehr lieb. Nach den vielen Querelen und Kämpfen genieße ich diese kultivierte Form des Theaterlebens, die so gar nichts mehr mit Barbarei zu tun hat.
Sevan Lachinian wird zur Spielzeit 2019-2020 künstlerischer Leiter der Hamburger Kammerspiele. Viel Glück, Herr Lachinian, bei der Premiere als Schauspieler im März in der Nervensäge und dann beim Neustart im August. Vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank für Ihr Interesse. Tschüss.
Mangel an bezahlbaren Wohnungen herrscht inzwischen in allen europäischen Großstädten. Deutsche Stadtplaner, egal ob jung oder alt, wissen von den Zeiten, in denen Engpässe auf dem Markt in den 60er und 70er Jahren mit dem Bau großer Siedlungen auf der grünen Wiese beseitigt wurden. Das passierte zum Beispiel in Hamburg Neu-Altona, in München Neuperlach oder Frankfurt Nordweststadt. Geplant und gebaut wurden sie oft von der Neuen Heimat, einem Wohnungsbau Unternehmen, das dem Deutschen Gewerkschaftsbund gehörte. Im Architekturmuseum der Technischen Universität München kann man sich jetzt ein Bild von der westdeutschen sozialdemokratischen Wohnutopie machen. Tobias Krone war dort.
Weiße Wohntürme in einem Park aus Kiefern. An Frühlingsvormittagen wie diesem ist die Utopie von München-Hasenbergel immer noch präsent.
Also das Prinzip ist auch von dieser Grünfläche, die in der Mitte ist, dass Kinder die alleine durchqueren können, dass sie quasi nicht Angst haben müssen, das Kind geht jetzt über eine riesen befahrene Straße, sondern in der Grünfläche sind auch öffentliche Einrichtungen wie Schulen, Kindergärten, Kirchen, sieht man hier diesen Kirchturm.
Die Architekturstudentin Anna List hat sich mit dem Hasenbergel intensiv auseinandergesetzt, mit den stadtplanerischen Eigenheiten der Großbausiedlung, die man im äußersten Norden Münchens auf die grüne Wiese setzte und auch mit den Berichten der ersten Bewohner.
Man hat schon irgendwie diese Euphorie dann gespürt. Also ich kann mir das auch wirklich vorstellen, dass auf einmal, ich glaube, 5600 Wohnungen geschaffen wurden. Große Wohnungen, jetzt nicht ein Zimmer-Apartment, sondern teilweise 4 bis 5 Zimmerwohnungen.
Sowohl an Euphorie als auch an 4 bis 5 Zimmerwohnungen mangelt es dem bundesdeutschen Wohnungsmarkt gegenwärtig. Da kommt die Ausstellung »Die neue Heimat, eine sozialdemokratische Utopie und ihre Bauten« im Architekturmuseum der TU München gerade recht. Kuratiert hat sie Architekturhistorikerin Hilde Strobel.
Die neue Heimat ist ein Gewerkschaftsunternehmen, die 460.000 Wohnungen gebaut haben. Das heißt, die Trefferquote, dass man in den 50er bis 80er Jahren in einer neuen Heimatwohnung gewohnt hat, ist relativ hoch. Oder dass man in ein Schwimmbad, in eine Schule, in einen Kindergarten oder in einem Einkaufszentrum einkauft, das die neue Heimat gebaut hat. Das heißt, die neue Heimat hat alles gebaut.
Der Gigant plante republikweit komplette Trabantenstädte im Namen der Gemeinnützigkeit. Von Bremen-Neufahr bis München-Neuperlach. Die von der neuen Heimat eingeladenen Star-Architekten prägten das etwas ausdruckslose Gesicht des typischen westdeutschen Plattenbaus. Wie Josef Lehmbrocks Stuttgarter Fasanenhof-Wohntürme.
Und die werden hier in den Fotos wie absolut brutalistische Architektur dargestellt. Das sind Fotos aus dem Nachlass des Architekten Lehmbrock, der sich also selbst bewusst auch so in Szene setzte. Das heißt, es gab auch lange Zeit, gerade seitens der Planerschaft, auch wie so ein Selbstverständnis, wir dürfen am Reißbrett diese Städte entwerfen. Es ist so der Schöpfergeist des Architekten. Bis dann, wie gesagt, irgendwann auch die Stimmung kippte.
Auf einmal war nicht mehr das Mastermind gefragt, sondern bürgerliche Mitbestimmung. Der kritische Urbanismus und seine Rückbesinnung auf die historischen Innenstädte begeisterte die jungen Architektinnen der 68er-Generation. Von diesem mentalen Wandel, den die neue Heimat zu spät erkannte, berichtet der einstige Stadtplaner Thomas Sievers in einem bemerkenswert selbstkritischen Interview, das in der Ausstellung zu sehen ist. Man habe damals keine Stadtviertel geplant, sondern, Zitat, soziale Anstalten. Auch er sei damals als geschichtsloser Positivist an die Arbeit gegangen, zumal auch die Dysfunktionalität bald zutage trat. Hilde Strobel.
In den 80er Jahren herrschte eben kein tatsächlicher Wohnungsmangel mehr. Und wer zog dann in die Großsiedlungen? Es waren ganz viele Gastarbeiter, Spätaussiedler und so weiter. Und das beförderte natürlich ein Image von sozialen Problemen, Kriminalität unter Jugendlichen. Da gibt es Berichte, die Neue Heimat tatsächlich auch selbst verfasst hat, genau darüber.
Dass die Bewohner ihren eigenen Wohnort heute völlig unterschiedlich wahrnehmen, zeigt die fabelhafte Arbeit der Fotografinnen Ulrike Mirzig und Manfred Jarisch, die zu ihren Porträts von Plattenbauten die Bewohner interviewten. Zu hören sind dort Geschichten von brutalen Jugendgangs, ebenso wie von der Geborgenheit unter fürsorglichen Nachbarn. Die Planstadt haben sich die Menschen längst angeeignet. Es ist das kleine Manko dieser offen interessierten und detailverliebten Ausstellung, dass sie die politischen Hintergründe für den rasanten Aufstieg der neuen Heimat insgesamt im Dunkeln lässt. Schließlich konnte das Gewerkschaftsunternehmen selbst im konservativen Bayern ganze Stadtränder mit Wohnscheiben zubetonieren. Man wüsste das gerne. Heute, da die Städte darin versagen, genügend Wohnraum zu schaffen. Heute, da Stadtplaner die Metropolen noch einmal nachverdichten wollen. Bräuchte man nicht auch heute Projekte von der Dimension einer neuen Heimat? Kuratorin Hilde Strobel ist unschlüssig.
Ich denke nicht, dass die Lösung ist, verschiedene kleine Investoren einen gemeinsamen Plan verfolgen zu lassen, sondern es müsste, wenn, dann tatsächlich wieder ein gemeinnütziges Unternehmen geben, das in dem Sinne handelt und nur dann eigentlich auch die Möglichkeit haben soll, in diesen Größendimensionen zu denken. Ansonsten lieber nicht.
Die sozialdemokratische Wohnutopie und ihre Bauten rücken wieder in den Fokus von Stadtplanern. Tobias Krone über die neue Heimatausstellung in München. Nach dem 19. Mai wandert sie weiter nach Hamburg ins Museum für Hamburgische Geschichte. Und was bieten die Feuilletons vom 28. Februar? Arno Ozesek weiß es.
Gott ist tot, aber das Bauhaus lebt. Von wegen, titelt die Tageszeitung Die Welt. Bason Brock, für alle, die ihn nicht kennen, Brock ist emeritierter Professor für Ästhetik, Gründer der Denkerei in Berlin und einer der wortgewaltigsten wider den Stachellöcker, den der kulturwissenschaftliche Diskurs hierzulande kennt. Dieser Brock also knöpft sich die Bauhaus-Fans vor, und zwar wie folgt. Die heutigen Bauhaus-Hymniker liegen historisch falsch, wenn sie die Bauhaus-Bewegung politpsychologisch der guten Seite weltoffener, multikultureller und toleranter Moderne zurechnen und alles andere der reaktionären Unzeitgemäßheit zuschreiben. Die Moderne war und ist eben ein Phänomen des Synkretismus, wie Mazdaznan als Einheit von Edelstahl und Ekstase, von Blut und Boden und Kruppscher Produktionsrationalität, von Zwangslagern und Ferienlagern, von Frömmigkeit und Mäkelei, von Gott und Kapital. Und das in doppeltem Sinne, denn niemand hat die Avantgardisten und Pragmatiker der Moderne derart in ihrem Geltungsanspruch bewiesen wie etwa Stalin, Hitler und Mao. Wer würde schon Künstler und ihre Produkte verhöhnen, verbieten, verbrennen, wenn er nicht deren Wirkung fürchtete? Falls Sie eine kurze Reflexionspause brauchen, hier ist sie. Und während Sie noch pausieren, zitieren wir aus Wikipedia: Mazdaznan ist eine Mischreligion mit zarathustrischen, christlichen und einigen hinduistischen bzw. tantrischen Elementen. Was nun Bason Brocks Statement in der Welt angeht, zwei Dinge. Der 100. Bauhausgeburtstag wird keineswegs flächendeckend so unkritisch gefeiert, wie Brock suggeriert. Und im Übrigen macht er mal wieder einige dieser gewaltigen Gedankensprünge, bei denen wir immer an Kängurus denken müssen. Aber bitte nichts für ungut. Überdruss artikuliert sich auch in der Neuen Zürcher Zeitung. Sprichwörter und Redensarten bringen jede Konversation ins Stocken, behauptet Paul Jandl. Sie sind die Convenience-Produkte der Kommunikation. Sie sind die Tütensuppen einer Denkfaulheit, die uns nicht moderner macht, sondern alt aussehen lässt. Dem NZZ-Autor Jandl gefällt es, gegen Berufskollegen auszukeilen. Seit Milan Kundera sein Buch »Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins« geschrieben hat, ist kein Ende mit Redaktoren, die daraus etwas Witziges machen. »Die unerträgliche Leichtigkeit des Schweins«, hieß eine FAZ-Kritik zur TV-Sendung »Hart, aber fair«. Man verfasst gerne Überschriften wie »Die Liebe in Zeiten von Tinder« oder bemüht Handke für den Sportteil, die Angst des Tormanns beim Elfmeter. Das ist die intellektuelle Variante der Denkfaulheit. Sie kommt von Leuten, die auch »Der Gag heiligt die Mittel« sagen. Puh, Paul Jandl. Einerseits »Danke für »Der Gag heiligt die Mittel«, kannten wir noch nicht, gefällt uns. Andererseits »Warum so griesgrämig, wenn es um harmlos entspannte Sprachblödeleien geht?« Aber nun wenden wir uns einer Missfallensäußerung in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu. Christoph Schönberger, Professor für öffentliches Recht in Konstanz, nervt es, wie die Große Koalition elementare Regeln der deutschen Demokratie beschädigt. Etwa dadurch, dass vor der letzten Bundestagswahl aus Furcht vor einem AfD-Alterspräsidenten beschlossen wurde, nicht mehr das bejahrteste, sondern das dienstälteste Mitglied des Parlaments wird Alterspräsident. Besonders regt sich Schönberger in der FAZ über die geräuschlose Erhöhung der Parteienfinanzierung auf. Die Regierungsparteien, die bei der Bundestagswahl im September 2017 gemeinsam etwa 14% der Stimmen verloren hatten, verhinderten damit, dass sich die empfindlichen Stimmeneinbußen auf ihre finanzielle Lage auswirkten. Sie immunisierten sich gegen die finanziellen Folgen des sinkenden Wählerzuspruchs. Gern würden wir nach all dem Motzen und Kritteln etwas Schönes thematisieren. Allein wir sind genau ab jetzt mit einer Überschrift der Süddeutschen Zeitung zum Schweigen verurteilt.
Arno Ozesek sagt das. Ich bin Sigurd Brinkmann, wünsche eine angenehme Nacht.